Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Hallo, schön, dass ihr reinhört. Was meint ihr, ist es eigentlich fair? Also in Deutschland dürfen Männer ihre Samen spenden, aber Frauen ihre Eizellen nicht. EU-weit stehen wir mit diesem Verbot ziemlich alleine da, außer Luxemburg ist noch mit dabei. Es ist so, dass die Ampelregierung jetzt aber diskutiert gerade, ob diese Gesetzgebung noch zeitgemäß ist. Und ich will in dieser Episode eine Stunde Liebe schauen, wie eine Legalisierung der Eizellspende beim Thema Kinderwunsch helfen könnte. Wir haben dazu auch junge Frauen gefragt, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr Eizellen spendet und umgekehrt? Werdet ihr vielleicht auch bereit, eine Eizellspende zu bekommen, falls es medizinisch mit dem Schwangerwerden nicht anders geht?
Kommt ein bisschen drauf an, wie krass mich der Kinderwunsch belastet, also wie sehr das Thema für mich im Alltag irgendwie eine Rolle spielt oder wie oft ich es jetzt schon versucht habe und so weiter, aber tendenziell würde ich sagen, ja, könnte ich mir vorstellen, warum nicht?
Ich glaube nicht, aber grundsätzlich Nee, ich glaube nicht. Ich finde den Gedanken noch zu fernab.
Ich bin Feministin und ich finde, Frauen vor allem sollten mit ihrem Körper, mit ihren Eizellen machen können, was sie möchten. Ob ich es dann tatsächlich machen würde, weiß ich noch nicht, weil ich hätte dann so im Hinterkopf, okay, vielleicht hätte ich dann irgendwo Kinder oder was passiert mit meinen Eizellen, da wäre ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber prinzipiell finde ich das schon gut, dass man damit selber irgendwie umgehen kann und handhaben kann.
Also ich höre da schon raus, geht so ein bisschen bei vielen auch um Selbstbestimmung. Und kurz zum Ablauf dieser Folge, erst hören wir, wie eine Legalisierung in Deutschland aussehen könnte. Und danach kommt eine Mutter von zwei Kindern zu Wort, Daniela Vogel. Beide Kinder hat sie Eizellspenden zu verdanken. Und dafür ist Daniela mit ihrem Mann zusammen nach Dänemark gefahren. Sie erzählt vom Ablauf und geht auch auf kritische Stimmen zur Legalisierung der Eizellspende in Deutschland ein. Schön, dass ihr da seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Erstmal, warum dürfen Frauen keine Eizellen in Deutschland spenden? Das geht zurück auf das Embryonenschutzgesetz von 1990 und in der Ampelregierung wird überlegt, gerade das Ganze zu überarbeiten. Gerade die FDP setzt sich dafür ein, dass eben nicht nur Eizellspenden, sondern auch zum Beispiel Leihmutterschaft legalisiert wird. Und dafür gab es einen Rat von ExpertInnen, also eine Kommission, die im Frühjahr einen Bericht für die Bundesregierung erstellt hat. Da wurden dann nicht nur juristische, sondern auch ethische Fragen diskutiert. Und in puncto Eizellspende wurde da genau auf drei Szenarien geschaut. Also erstens fremdnützige Eizellspende. Das bedeutet, die Eizelle wird entnommen und einer anderen Frau gegeben. Zweites Szenario, eine Eizelle wird entnommen, weil eine Frau selbst eine Eizelle haben wollte für später vielleicht, aber dann hat sie im Laufe des Lebens ihren Wunsch geändert und will sie dann spenden. Drittes Szenario, lesbisches Paar und eine Frau will ihrer Partnerin eine Eizellspende zum Beispiel geben, damit sie dann aber gemeinsam das Kind bekommen und erziehen. Diese ExpertInnen-Kommission, die sagt zu allen drei Szenarien, also ja, unerfüllter Kinderwunsch, das ist eine existenzielle Frage, aber es ist bei keinem Szenario wirklich unproblematisch. Und doch sagen sie nicht, dass man nicht dieses Embryonenschutzgesetz von 1990 nicht überarbeiten sollte, denn zeitgemäß ist das wirklich nicht mehr. Wir wollen jetzt mal in die Zukunft hinein überlegen, wie könnte denn eine Legalisierung der Eizellspende in Deutschland genau aussehen. Autorin Cleo Libro hat dazu mit der Kinderwunschberaterin und Psychologin Sally Schulze gesprochen. Und falls jetzt die Bundesregierung eben diese Empfehlungen der ExpertInnenkommission annehmen sollte, Eizellenspende zu legalisieren, könnte man sich dann einfach vielleicht so diese ganzen Regelungen, Prozesse anschauen, die es für Samenspende eh gibt, sich daran orientieren?
Sally Schulze sagt, rein rechtlich gesehen könnte man das tatsächlich. Denn der Prozess ist ungefähr der gleiche. Eine spendende Person gibt Zellen ab und eine andere Person empfängt diese Zellen.
Allerdings ist die Abgabe von Eizellen für eine Frau, die die weggibt, natürlich wesentlich umständlicher als jetzt für einen Mann Sperma abzugeben. Und da muss man dann schon schauen, was ist eine angemessene Aufwandsentschädigung? Wie verhindert man, dass jetzt zum Beispiel die Aufwandsentschädigung eher wie so ein Verkauf angesehen wird? Also sage ich mal, dass Frauen da in Notsituationen irgendwie sagen, für diese Aufwandsentschädigung gebe ich jetzt Zellen ab. Und da ist schon einiges mehr zu regeln als jetzt bei einer Samenspende, um das gut durchzuführen.
Wenn wir uns in Europa jetzt umschauen, ist es so, dass die meisten Nachbarländer ja, was die Eizellenspende angeht, das schon in gewisser Weise haben, legalisiert haben. Können wir da vielleicht ein Beispiel finden, an dem sich Deutschland orientieren könnte.
Ja, Sally Schulze empfiehlt da zum Beispiel Finnland. Die benutzen nämlich ein Identifikationsverfahren, das nachvollziehbar macht, wer welche Spende abgegeben hat. Das ist wichtig, weil am Ende des Tages kann das Spenderkind, das aus dieser Spende entstanden ist, wenn es erwachsen geworden ist, darüber in Erfahrung bringen, von wem es abstammt. Und Schulze hält das aus psychologischer Sicht tatsächlich für sehr wichtig für die Identitätsbildung dieses Kindes. Die Eltern und die SpenderInnen können sich übrigens nicht darüber informieren. Diese Daten sind nämlich geschützt, weil die sehr sensibel sind und SpenderInnen eben eigentlich ein Recht auf Anonymität behalten sollen. Für Deutschland würde Schulze empfehlen, dass es dann ein Bundesinstitut geben sollte, das diese Daten dann eben verwaltet, damit die nicht über Deutschland verteilt in einzelnen Kliniken gespeichert werden müssen. Und auf diese Art und Weise können wir dann einen zentralen Überblick erhalten, zum Beispiel auch, wie viele Eizellspenden denn pro Spenderin schon abgegeben worden sind. Es gibt ja einzelne Fälle, die wir aus dem Bereich der Samenspende kennen, die Medien verhandelt haben, wo einzelne spendende Personen Dutzende oder Hunderte Nachkommen gezeugt haben. Sowas soll dann nämlich eben verhindert werden über diese Registrierung.
Nochmal so ein Blick in die EU. In den meisten Ländern, wo Eizellenspende legal ist, ist es so, dass diejenigen, die spenden, das altruistisch machen, also dafür kein Geld bekommen. Es gibt teilweise eben Aufwandsentschädigungen von ungefähr 1.500 Euro. Das ist so Stand in den anderen EU-Ländern. Was sagt denn Schulze dazu, dass man trotzdem aufpasst, dass diese Aufwandsentschädigung jetzt nicht als Bezahlung missbraucht wird? Also wie könnten wir das in Deutschland regeln?
Schulze rät erstens in jedem Fall dazu, dass es eine Form der Aufwandsentschädigung geben sollte für Eizellspenden, weil wir ansonsten unbezahlte Sorgearbeit von den spendenden Personen verlangen würden. Aber anstatt von einer reinen finanziellen Entschädigung auszugehen, schlägt sie vor, dass junge Spenderinnen zum Beispiel dabei unterstützt werden sollen, ihre Eizellen nicht nur für andere zu spenden, sondern auch ihre eigenen Zellen für später einfrieren lassen zu können.
Das nennt sich Split-Lösung. Das ist in vielen anderen Ländern schon etabliert.
Das Einfrieren der eigenen Eizellen, das nennt man auch Social Freezing. Und aktuell ist das ziemlich teuer in Deutschland, aber auch im Ausland. Und die meisten Leute können sich das in einem Alter gar nicht leisten, in dem sie gerade am fruchtbarsten sind und in dem es am meisten Sinn machen würde, die eigenen Eizellen einfrieren zu lassen. Wenn man also in den 20ern ist und man noch keine Kinder bekommen möchte, weil man zum Beispiel noch nicht die richtige Partnerperson dafür gefunden hat, dann können diese Entscheidungen über den eigenen Kinderwunsch durch das Freezing vertagt werden.
Wenn sie dann ein Depot mit eigenen Eizellen hätte, was sie eben kostengünstig oder kostenfrei durch die Abgabe, also die Spende, bekommen konnte. Mit 26 kann die Frau sich wahrscheinlich kein eigenes Social Freezing leisten. Dann steht die Frau viel besser da, als wenn wir es nur mit Geld machen.
Eine Kinderwunschbehandlung, die erst so mit Mitte bis Ende 30 stattfindet, die würde deutlich teurer werden als die aktuell 1.500 Euro Aufwandsentschädigung, die man für eine Eizellspende bekommen könnte. Deshalb findet Schulze diese Split-Lösung auch ziemlich gut und hält es für eine faire Angelegenheit. Das ist wie so eine Art Fruchtbarkeitsvorsorge. Und wenn man am Ende die eigenen eingefrorenen Eizellen gar nicht benötigt, weil man auf natürliche Weise schwanger geworden ist oder weil man dann doch gar keinen Kinderwunsch entwickelt hat, dann können sie immer noch an andere Menschen gespendet werden.
Dann stellt sich aber natürlich auch noch die Frage, ist Eizellspende medizinisch komplett bedenkenfrei möglich? Das klären wir gleich im zweiten Teil. Zwei Kinder aus Eizellspenden. Das hat Daniela Vogel, das hat sie der Kinderwunschbehandlung in Dänemark zu verdanken. Ihre Kinder sind jetzt 4 und 2 Jahre alt. Beide Eizellen kamen übrigens von einer Spenderin. Und ich will mehr über diese Erfahrung hören. Hallo Daniela.
Hallo.
Wie sah eigentlich die Zeit vor der ersten Schwangerschaft aus? Also was war das für ein Prozess für dich und deinen Mann, dieser ganze Kinderwunsch? Wie hat sich das entwickelt? Was habt ihr ausprobiert?
Ja, also natürlich wartet man erstmal diese bekannte Einjahresfrist ab, ne, bevor man sich da ärztliche Meinung einholt. So war es auch bei uns. Spermiogramm war alles okay, mein Zyklus war okay und so weiter. Also der normale Frauenarzt hat jetzt eigentlich keinen Grund gefunden, sodass wir dann irgendwann auch den Schritt in eine deutsche Kinderwunschklinik gegangen sind. Und hier hat sich halt rausgestellt, dass ja mehrere Probleme zusammenkamen. Ich hatte weniger Eizellen, die waren von schlechter Qualität. Die ließen sich zwar gut befruchten, aber haben sich nicht so weiterentwickelt. Also schlussendlich mit meinen eigenen Eizellen lag die Chance, schwanger zu werden, vielleicht bei unter 1%.
Wie alt warst du da, als du das erfahren hast?
Da war ich 35, weil vor 35 hat mich auch gar niemand ernst genommen. Da hieß es immer, sie haben noch Zeit, und ab 35 haben sie dann gemeint, oh, aber jetzt sind sie 35, jetzt müssen wir uns beeilen.
Und wie hast du dann überhaupt von dieser Möglichkeit von Eizellspenden erfahren? Weil ich weiß gar nicht, dürfen Ärzte in Deutschland darauf hinweisen, dass das im Ausland möglich ist?
Na, das ist ganz heikel. Also sie dürfen das Eizellspendeprozedere nicht durchführen und sie dürfen da auch nicht unterstützen. Meine Kinderwunschklinik hat mich auch nicht darauf hingewiesen, obwohl ich wirklich so ein glasklarer Kandidat dafür war. Das hat dann eine Zweitmeinung, die ich mir eingeholt habe, hat es so in einem Nebensatz gemeint, ja, also entweder Eizellspende oder Abschied vom Kinderwunsch. Und da kam das auch so das erste Mal überhaupt als Möglichkeit in meinen Kopf an.
Wieso hast du dich dann damals für Dänemark entschieden mit deinem Mann zusammen?
Wir haben uns viele Gedanken gemacht und haben uns auch ein bisschen Unterstützung geholt von Menschen, die zur Gametenspende beraten, also zur Spende mit Eizellen, Samenzellen. Da hat sich schnell rauskristallisiert, dass das für die Kinder eigentlich der bessere Weg ist, nämlich eine offene Spende.
Was bedeutet offen?
Offen bedeutet, dass die Kinder mit 18 Jahren den Namen und die letzte bekannte Adresse in dem Fall der Spenderin erfahren dürfen von der Klinik.
Ach so, das ist quasi das Gegenmodell zur anonymen Spende.
Genau. Man kennt ja, also die meisten gehen nach Spanien, Tschechien. Die haben jahrzehntelange Erfahrung, aber das ist halt anonym und zwar sehr streng anonym in den Ländern. Das heißt, man kriegt die Daten der Spenderin eben nicht. Und es gibt Länder wie Holland, Finnland, Großbritannien oder Dänemark, da ist es halt offen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, die Identität zu erfahren.
Wichtig ist halt, das können die Kinder erfahren. Du selber, weißt du was über die Spenderin oder wie wurde sie dir vermittelt in Dänemark?
Also bei unserer Klinik war es so, wir haben den Vorschlag bekommen, da waren nur ein paar Eckdaten, Größe, Haarfarbe, Gewicht, Blutgruppe, und den haben wir akzeptiert und wir hatten so ein erweitertes Profil. Wir haben zwei Kinderfotos bekommen von ihr und so einen ausgefüllten Fragebogen, sodass wir tatsächlich in der glücklichen Lage sind, auch einiges über die Spenderin zu wissen. Das finde ich gerade für die Kinder ganz großartig, dass man sagen kann, hey, eure Spenderin, die ist Grundschullehrerin für Mathematik und sie mochte als Kind bei den Pfadfindern sein und so weiter. Also man weiß so ein bisschen was, das macht es so ein bisschen greifbarer.
Weißt du etwas darüber, was diese Spenderin eigentlich dafür im Gegenzug bekommen hat? Weil wir haben gehört, also es gibt im Grunde dieses Konzept der altruistischen Spende, dass eine Frau eigentlich nur eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt für ihre Spende. Eben war so die Höhe von ungefähr 1.500 Euro mal im Gespräch, was wir von Sally Schulze gehört haben bei der Kinderwunschberaterin. Es geht ja darum, dass es eben nicht viel Geld sein soll, keine große Bezahlung, damit da nicht so ein Bezahlsystem draus wird. Also weißt du darüber etwas, wie das dort in Dänemark gelaufen ist für die Spenderin?
Genau, das ist da auch klar gesetzlich geregelt. Die Spenderin kriegen, also damals waren es 1.000 Dänenkronen, sind auch ungefähr 1.000 Euro an Aufwandsentschädigung. Und sie dürfen dänemarkweit eben 6-mal spenden.
Damit es nicht so wie bei Samenspenden, diesem Modell, da hört man ja, gibt es immer so Medienberichte, dass es manche Menschen gibt, die irgendwie ganz, ganz viele Kinder haben, weil sie so viel Samenspende gemacht haben, also Männer. Damit das nicht als Pendant passiert, dass irgendwie eine Frau 200 Kinder quasi produziert hat.
Genau, das denke ich auch. Und es ist ja auch, die Spenderin muss ja Hormone nehmen und so weiter, um eben sich vorzubereiten zur Eizellspendeentnahme. Und das will man natürlich auch nicht, dass das jemand irgendwie 20 Mal durchführt.
Jetzt hattest du das Glück, dass bei euch im Fall eine altruistische Spende vorlag. Aber das scheint nicht so oft der Fall zu sein. In der Deutschlandfunksendung Agenda, da gab es vor kurzem eine Diskussionsrunde auch zu dem Thema Eizellspende, auch Leihmutterschaft. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Und Bei dieser Diskussionsrunde war auch Silke Koppermann dabei, die ist Gynäkologin und Psychotherapeutin. Und sie sagt, es gäbe einfach kaum altruistische Spenden. Wir hören kurz rein.
Das ist ja eher selten. Also wenn man weiß, wie das im Ausland ist und gerade zum Beispiel in der Ukraine, kann man sich ja die Situation der Frauen vorstellen, unter welchen Bedingungen die dann als Einkommensquelle sehen, dass sie ihre Eizellen zur Verfügung stellen und verkaufen. Und da gibt es dann Kataloge und es wird mit den wunderbaren Genen der ukrainischen Frauen, die ja auch so schön hellhäutig sind, und den europäischen Frauen oder den mitteleuropäischen Frauen und Kundinnen ähnlich sind, da werden die schon zur Lieferantin von ihren Eizellen. Und man weiß aus Ländern, wo die altruistische Eizellspende erlaubt ist, wie in Großbritannien oder zum Beispiel in Österreich, da finden sich dann gar nicht genug Spenderinnen. Und da mussten dann doch die Ausgleiche erhöht werden, oder ich habe auch einen Bericht von einer Reproduktionsmedizin in Österreich gehört, dass dann letztlich doch über die Grenze aus Tschechien die Spenderinnen geholt werden und sich dieser sogenannte Tourismus dann umkehren kann. Da sehe ich einfach die Gefahr, so eine Teilung in Menschen, die was bestellen, und die anderen, die ihren Körper dafür zur Verfügung stellen.
Ein Hinweis, das mit der Ukraine, das war bevor dort der Angriffskrieg Russlands größer geworden ist. Es scheint so, dass zum Beispiel statt der Ukraine jetzt Georgien so ein Land ist, wo auch viele hingehen, um Eizellspenden irgendwie zu suchen, wenn das, weil es eben in Deutschland nicht möglich ist, legal. Man hört ja raus, Silke Koppermann ist eher eine Kritikerin der Eizellspende und hat da diesen Punkt, dass sie sagt, es gibt gar nicht so viele Frauen, die sagen, selbstlos, ich mache eine Eizellspende, weil ich jemandem anderen helfen möchte, sondern es ist oft doch so eine Art Bezahlmodell. Daniela, wie siehst du diesen Punkt? Bei dir ist es anders gelaufen, aber es scheint ja eben ein Glücksfall zu sein, dass das in Dänemark für dich dort an der Klinik so möglich war, bei der Vermittlung, sondern die Mehrheit scheint nicht diese Möglichkeit zu haben. Oder wie ist dein Eindruck? Du bist ja auch beim Verein FE-Netz e.V., also Familien nach Eizellenspende, aktiv. Mhm. Da wird das ja sicherlich auch diskutiert.
Ich glaube, das kommt echt, hängt das ganz stark von dem Land ab und von der Ausgestaltung dort. Deshalb ist das für mich jetzt kein Grund, das nicht in Deutschland zu legalisieren, nur weil es in der Ukraine so schlecht läuft. Zum Beispiel Spanien hat eine hohe Mentalität, also eine hohe Spendermentalität. Da wird auch viel häufiger Blut gespendet, wie zum Beispiel in anderen Ländern. Das hängt immer von ab, wie man es auch ausgestaltet. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie viele Samenspenden in Deutschland verfügbar sind, ob wir da viele haben oder nicht viele. Und im Moment ist es halt nicht europaweit geregelt. Jedes Land hat da sein eigenes Süppchen sozusagen. Aber man kann das hier wirklich erstmal vernünftig regeln. Und ob sich dann Spenderinnen finden, ist natürlich die zweite Geschichte. Ich meine, auch ganz klar ist natürlich, es gibt kein Recht auf ein Kind. Ja? Aber ich finde, die Frauen haben auch ein Recht auf eine gute medizinische Versorgung. Das sind so ein bisschen die beiden Punkte. Übrigens, in Dänemark ist insofern wieder ein Sonderfall, weil da ist alles erlaubt. Da ist auch die anonyme Spende erlaubt, die offene und die bekannte, wo man zum Beispiel eine Cousine oder eine Schwester oder so mitbringt. Und die Frauen können sich quasi aussuchen, die Spenderin, welches Modell für sie persönlich passt. Und als es freigegeben wurde, war die Resonanz auch sehr mickrig. Und dann gab es so ein bisschen eine Initiative von der Regierung im Sinne von, es wird einfach bekannter gemacht. Also es wurde dafür Werbung gemacht, hey, die Möglichkeiten gibt's. Dann ist das so ein bisschen auch erst in die Bevölkerung rein, als eben, wie ich vorhin schon sagte, als Möglichkeit. Und die haben jetzt auch zum Beispiel im Moment viele, nicht so junge Frauen, sondern welche, die halt schon ihre Familiengründung abgeschlossen haben und jetzt tatsächlich denken, ich möchte ja nicht jeden Monat einfach Eizellen abbluten lassen, ich spende mal ein paar. Also das hängt wirklich, glaube ich, ganz stark vom Land ab.
Es gibt ja eben auch Leute, die sagen, gerade wenn man es in Deutschland legalisieren würde und rechtliche Möglichkeiten schaffen würde und vielleicht auch sagt, zum Beispiel anonyme Spende, nein, da sprechen wir uns gegen aus, dass die Kinder immer die Option hätten, ab 18 erfahren zu können, wer ist denn eigentlich die Spenderin gewesen. Also sozusagen durch die Legalisierung könnten wir in Deutschland Modelle schaffen, die wir für geeigneter halten, was die Eizellspende angeht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich verstehe das auch gar nicht, wie man sagt, wir legalisieren es hier nicht, weil das in anderen Ländern nicht so gut läuft. Ja, dann machen wir doch hier ein gutes Modell und mal gucken, vielleicht strahlt es aus. Ich sehe in Deutschland sowieso auch nur die offene Spende. Das wurde ja bei der Samenspende schon geregelt. Hier hat eben das Kind ein Recht auf Auskunft über seine genetische Abstammung. Egal, ob es jetzt aus Samenspende ist oder Pflegekindadoption, wie man halt da über die leiblichen Eltern Bescheid weiß. Und das sehe ich 1:1 auch bei der Eizellspende.
Also genau, immer wenn die Diskussion um Eizellspende da ist, ist halt eben dieses eine Argument, ist die Frage, man möchte nicht so dystopische Momente haben, wie auch wenn es um das Thema Leihmutterschaft geht, so Frauen als Gebärmaschinen. Ich glaube, das ist so ein Riesenangstfaktor, der da ist. Und dann gibt's noch mal einen anderen Punkt, wo man sich fragt, was bedeutet das eigentlich? Solche Formen von Hormonbehandlungen, solche Formen von Entnahme von Eizellen. Was bedeutet das eigentlich medizinisch für eine Frau? Was bedeutet das gesundheitlich? Auch bei dieser Agenda-Diskussion beim Deutschlandfunk war Professorin Dr. Friederike Wappler mit dabei. Die ist im Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht in der Universität Mainz. Und die war auch eben in dieser Kommission mit dabei, die die Regierung beraten hat, die diesen Bericht im Frühjahr rausgegeben hat. Hat zum Thema reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Und eben, die geht auf diesen Aspekt der Eizellspende ein. Wie kann man eigentlich die Eizellspenderin schützen?
Bei der Spenderin kommt es darauf an, sie gegen, sagen wir mal, unzumutbare Gesundheitsgefahren zu schützen. Das ist so ein bisschen zwiespältig, weil wir natürlich als mündige und freie Bürgerinnen auch das Recht haben, Risiken einzugehen, gesundheitlicher Art, wenn wir damit einen Zweck verfolgen, den wir für richtig halten. Das heißt, es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem der gesundheitliche Schutz so weit wie möglich gewährleistet wird, zum Beispiel dadurch, dass man die schonendsten Verfahren anwendet, ja, und nicht versucht, auf Gedeih und Verderb so viele Eizellen wie möglich zu ernten. Wir haben hier das Problem, dass über die langfristigen Risiken der Eizellspende relativ wenig bekannt ist. Das heißt nicht, dass es diese Risiken gibt und auch nicht, dass es sie nicht gibt, sondern das heißt nur, dass wir uns hier auf so einer unsicheren Wissensbasis bewegen.
Und es ist so, also wir haben vorhin eben auch Sally Schulze gehört und die hat eine andere Idee nochmal ins Spiel gebracht, nämlich, dass man eine Verbindung macht zwischen Spende und Social Freezing. Das nennt sie dann Fruchtbarkeitsvorsorge. Also das könnte dann im Grunde eine Option sein, um die Hormonbehandlung für eine junge Frau auch fast als Möglichkeit zu sehen, eigene Kinderwunschziele in der Zukunft da realisieren zu können. Und eine junge Frau, die vielleicht finanziell nicht so aufgestellt ist, dass sie sich normalerweise Social Freezing selber leisten könnte. Wie siehst du diesen Punkt, Daniela? Wäre das eine Option für dich auch für Deutschland, dass man so Kombimodelle schafft?
Ja, also finde ich interessante Idee. Es gibt auch in Holland Kliniken, die das so machen, dass Paare, die dort eben zu einer ganz, was sag ich mal, normalen Kinderwunschbehandlung, ICSIs oder IVFs kommen, Teil ihrer Eizellen eben spenden. Je nachdem auch, wie viel man hat, hat man auch halt einfach jede Menge und weiß vielleicht nicht wohin und ist vielleicht froh, damit noch anderen Leuten was Gutes zu tun. Also klar, da gibt es jede Menge Modelle, die man sich irgendwie so überlegen kann. Ich habe einen Punkt mit dem Einspieler auch, den ich ganz wichtig finde. Die Kritiker versuchen oft so, die Frauen so vor sich selber zu schützen. Aber da könnte irgendwie ein Risiko sein und könnte es monetär sein und das wollen wir nicht. Und ja, man versucht irgendwie immer, die Frauen vor sich selber zu schützen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es diesen Punkt je bei der Samenspende so gab. Da ist ja, die Männer spenden und fertig. Und hier ist immer, oh, und vielleicht geht es dem nachher schlecht. Und ja, das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo ich so ein bisschen so feministisch sehe. Wenn ich meine Eizellen spenden möchte oder für mich das der einzige Weg ist, schwanger zu werden, Eizellen zu empfangen, warum lässt man mich da nicht? Warum darf ich nicht selber dieses geringe Risiko eingehen?
Du hast recht, es wird sehr viel über die Frau, über den Körper der Frau, über die Eizelle der Frau und so weiter gesprochen. Es gibt aber noch einen Punkt, der in der Diskussion auch um ethische Fragen immer wieder aufkommt. Wenn es heißt, der Schutz der Kinder, dann ist so die große Diskussion die Identitätsfrage, die vielleicht ein Spenderkind haben könnte, nämlich das Thema im Grunde zwei Mütter zu haben, einen Vater. Wie siehst du diesen Punkt, der da auch oft diskutiert wird?
Also in dem Fall haben es ja nicht zwei Mütter, sondern eine Mutter und eventuell einen Vater, weil die Spenderin nimmt ja, also vor allem wenn die Kinder klein sind, kann die ja gar keine Mutterrolle einnehmen. Aber ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Da weiß man viel aus Großbritannien, wo das untersucht wurde, dass viel über eine frühe und offene Aufklärung geht. Also, dass die Kinder mit diesem Aufwachsen und von Anfang an wissen, okay, ich habe Mama, Papa, aber ich habe auch eine Spenderin. Und dann bei der Aufklärung auch dranbleiben, dass das so richtig, die Kinder integrieren das ganz früh in ihr Selbstbild einfach. Und je reifer sie werden, umso mehr Aspekte kommen natürlich auch hinzu. Also man muss da immer im Austausch bleiben. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Eure Kinder sind halt noch sehr klein, 4 Jahre, 2 Jahre. Aber überlegst du eben schon mit deinem Mann, wie du diese Aufklärung, dieses transparente Ansprechen auch irgendwie umsetzen willst, zu erklären, wie ist Mama eigentlich schwanger geworden?
Ja, das machen wir schon die ganze Zeit.
Ach so, schon so früh?
Genau, also wir haben damit tatsächlich auf dem Wickeltisch angefangen. Einfach, um für uns selber erstmal dafür Worte zu finden. Ja, wie rede ich darüber? Mit welcher Bezeichnung? Wir haben ein Fotobuch gemacht. Und immer wenn es sich eben anbietet, erzählen wir auch, eure blonden Haare, das ist von eurer Spenderin. Wir haben auch das Foto aufgehängt. Da scheiden sich die Geister, ob man es machen soll oder nicht.
Das Kindheitsfoto der Spenderin.
Genau, das Kindheitsfoto. Weil im Alltag ist die Spende halt überhaupt nicht präsent, muss man sagen. Und um einfach aus so einer Erinnerung zu haben, immer mal wieder drüber zu reden. Und ich komme jetzt auch gerade von einem Familienwochenende vom FE-Netz, wo halt wirklich lauter Familien waren mit Kindern nach Eizellspende. Und sowas ist natürlich großartig, weil natürlich kennen wir jetzt in unserem Umfeld kein Kind, das aus Eizellspende kommt. Und wir gehen dahin und es sind so viele Kinder, und wir sagen, guckt, und alle die Kinder haben eine Spenderin. Und mein großes Kind hat sich so umgeschaut und hat gesagt, oh ja, ich mag meine Spenderin. Also da fängt jetzt so langsam an, das Kleine natürlich noch nicht mit 2, aber das Große fängt jetzt auch so langsam an, drüber zu reden und empfindet das bisher auch als etwas sehr Positives.
Daniela, mir fällt auf, ich glaube, ich habe sowas noch nie im Zusammenhang mit Samenspende gehört. Dass sich Familien treffen und sagen, schau mal, du bist aus Samenspende entstanden. Oder? Oder vielleicht
doch,
weiß
genau,
ich es auch nicht.
Genau, solche Treffen gibt es. Es heißt so ähnlich das DI-Netz. Das war auch so der Ausgangspunkt, dass sich das FE-Netz gebildet hat. Wir haben eben gesehen, da gibt es Treffen von Kindern oder Familien mit Kindern nach Samenspende. Und dass das den Kindern einfach sehr gut tut. Und so wurde der Verein vor, wann war das, 2019, so auch ins Leben gerufen, um auch die Familien so ein bisschen stärken zu können, um den Austausch zu gehen.
Ja, spannend. Davon hatte ich noch nicht gehört, dass es im Grunde sozusagen das Pendant dann dazu ist.
Genau.
Es ist so, die große Frage, ich meine, dass FE-Netz, dieser Verein, in dem du aktiv bist, wo es um Familien nach Eizellspende geht, die haben ja sicherlich das Ziel einer Legalisierung in Deutschland. Das ist wahrscheinlich mit eins der Hauptziele, die der Verein hat, warum er sich mitbegründet hat, ne?
Genau.
Und wenn wir uns da die Aussicht auf Legalisierung anschauen, auch da nochmal, ein letztes Mal hören wir rein in diese Agenda-Diskussion, die es beim Deutschlandfunk gab. Und da war auch mit dabei von den Grünen Saskia Weishaupt, Obfrau im Gesundheitsausschuss im Bundestag. Und wir hören mal, was sie zur Aussicht einer Legalisierung sagt.
Also wir fragen uns ja in der Politik, wie kann man die Rahmenbedingungen eben so schaffen? Und das Problem auch an den altruistischen Modellen beispielsweise, wie die Kommission ja auch erstmal sich fragt, okay, was ist Altruismus eigentlich, dass wir auch trotzdem sehen, dass bei diesen Modellen ein Potenzial für Umgehung und Missbrauch letztendlich hat und dass man von der staatlichen Seite auch nie eine hundertprozentige Freiwilligkeit garantieren kann. Das können wir einfach nicht. Und deswegen ist es natürlich eine Abwägungsfrage. Natürlich, das hat Herr Landwehr ja auch schon gesagt, hat die UNO auch nochmal festgeschrieben, es gibt ein Recht auf reproduktive Freiheit. Es gibt am Ende des Tages aber kein Recht auf reproduktive Freiheit, wenn ich die Ressourcen von Dritten brauche. Und das ist natürlich die komplexe Lage, in der sich die Politik auch befindet, dort abzuwägen. Und da dürfen wir auf gar keinen Fall die Perspektiven von Kindern, Leihmüttern und SpenderInnen aus dem Fokus verlieren. Und ich glaube, da gibt es einfach zu viele, auch gerade bei der Leihmutterschaft, die Fragen von den rechtlichen Hürden sind sehr, sehr hoch, dass ich mir aus der politischen Perspektive nur sehr schwer vorstellen kann, dass wir das in Deutschland legalisieren können. Mhm. Ich weiß, dass dann die Argumentation kommt, dann gehen die Menschen eben ins Ausland und wir könnten das hier in Deutschland besser machen. Da würde ich aber ein Fragezeichen dran machen. Ja. Denn wenn wir die Hürden hier eben sehr, sehr hoch stellen, dann wird es trotzdem immer noch Reisen ins Ausland geben. Dann leugnen wir auch, dass es soziale Unterschiede gibt und auch medizinische Risiken. Und auch davor können wir letztendlich nicht die Augen verschließen und deswegen ist es eine Abwägungsfrage und am Ende des Tages komme ich zumindest zu dem Punkt, dass ich mir das in Deutschland unter den Bedingungen oder dass wir keine Rahmenbedingungen so schaffen können, dass wir das legalisieren können.
Das sagt Saskia Weishaupt von den Grünen. In der Ampelregierung ist es vor allen Dingen ja die FDP, die das vorantreiben will, die Legalisierung, jetzt nicht nur der Eizellspende, sondern auch der Leihmutterschaft beispielsweise. Ja, Daniela, wenn du das jetzt so hörst, dass in der Politik jetzt doch nicht so eine klare Perspektive da sein könnte, dass die jetzige Bundesregierung das Embryonschutzgesetz von 1990 umstellt und neu aufsetzt. Was denkst du dazu?
Ja, es ist sehr schade. Auch für die Kinder, die eben schon da sind. Und man muss sehen, dass eben ganz viele Familien auch da sind, die eben dafür dann ins Ausland gegangen sind, die weder ihrem Frauenarzt Bescheid sagen, noch im Moment vorhaben, ihre Kinder aufzuklären, geschweige denn das Umfeld, weil das hier einfach mit so einem Stigma und so einem Verbot behaftet ist, dass manche sogar denken, sie selber tun jetzt was Verbotenes, was ja nicht der Fall ist. Und das ist ja für viele Kinder, die es schon gibt, die eben dann nicht wissen, wo sie herkommen, ja, wo die Eltern das eben aus dem Grund verschweigen wollen. Und man muss auch mal sehen, wir sind in Deutschland jetzt mit diesem Verbot, befinden uns wirklich total auf dem Sonderweg. Das letzte Land, in dem es auch noch verboten war, war die Schweiz. Da hat man jetzt Volksbefragung gehabt, war das dieses Jahr, glaube ich, wo auch die überwältigende Mehrheit gesagt hat, nee, das soll jetzt legalisiert werden und so weiter. Also ja, also wir sind da wirklich so ein bisschen isoliert. Und natürlich werden die Frauen dann weiterhin ins Ausland gehen, wenn sie auf diese Möglichkeit aufmerksam werden. Und man darf nicht vergessen, es sind dann auch nur die Paare, die ins Ausland gehen, die über entsprechende Ressourcen verfügen.
Das wollte ich gerade sagen, das muss man sich dann finanziell leisten können.
Genau, man muss sich erstmal in Deutschland sind die Kinderwunschbehandlungen ja auch nicht umsonst. Also das ist auch tatsächlich wieder eine Kostenfrage. Es gibt auch viele Paare, die sich hier in Deutschland schon ihre Kinderwunschbehandlung nicht leisten können. Das ist ein anderes Thema, aber sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Bei uns ist zum Beispiel so, ich habe weniger Geld wie die Spenderin. Also als Grundschullehrerin verdienen die mehr Geld wie ich. Wir haben sparen müssen, um uns das leisten zu können und haben jetzt eben keine Eigentumswohnung oder was auch immer. Ja, das ist auch so. Sollte man vielleicht auch nicht aus den Augen verlieren.
Ja, und ich glaube, es ist auch noch so, dass es eine Gesellschaftsentwicklung einfach gibt. In den letzten Jahren sehen wir das ja, dass das Alter der Frauen, die schwanger werden, das geht immer weiter nach oben. Und diese ganzen Fragen von Kinderwunschkliniken und Behandlungen, das wird natürlich dann auch immer mehr werden, weil je älter die Leute sich erst entscheiden für ein Kind, desto mehr Komplikationen gibt es eben beim Schwangerwerden. Ne? Und deshalb ist das fast eine gesellschaftliche Debatte dahin, wie, ne, wenn eine Gesellschaft erst spät sich entscheiden möchte, Kinderwünsche umzusetzen, das wiederum aber eigentlich andere medizinische Voraussetzungen braucht. Ja, ich glaube, da werden noch viel mehr Diskussionen auf uns zukommen. Davon bin ich auch überzeugt.
Es sind noch viele Aspekte rundherum, auf jeden Fall, ja.
Daniela Vogel, ich danke sehr, dass du uns diese persönlichen Einblicke gegeben hast, wie du mit deiner persönlichen Erfahrung der Eizellspende auf diese Diskussion, die politischen, schaust. Dankeschön. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Bitte sehr.
Vor kurzem habt ihr im Liebestagebuch Pierre kennengelernt. Er ist 29, hat mit Mitte 20 seine Jugendliebe geheiratet und dann festgestellt, nee, Ehe, Monogamie ist nichts für mich, ich will was ganz anderes. Und Pierre hat dann diese langjährige Beziehung beendet und hatte jetzt zum ersten Mal Sex in seinem Leben mit einer anderen Frau. Wie sich das für ihn angefühlt hat, das hören wir jetzt in seinem Liebestagebuch.
Meine zweite Beziehung war auch die zweite Frau, mit der ich sexuell etwas hatte. Und ich habe auf alle Fälle schon mal gelernt, okay, es gibt hier Unterschiede. Jede Frau kommt anders, wenn sie denn überhaupt kommt. Und das wusste ich vorher nicht. Wenn du Filme und Fernsehen kennst, die erzählen dir was, dass multiple Orgasmen immer möglich sein können und was ganz Großes und Tolles sind. So. Und dass in Film und Fernsehen eigentlich früher wohlgemerkt das Thema, dass zum Beispiel Frauen auch nicht kommen können, gar nicht existiert. Oder dass es für Frauen sehr, sehr schwer sein kann, dass sie eventuell auch einfach ein Toy brauchen. Also du als Mann bist gar nicht in der Lage. So. Jede Frau ist anders. Und du musst dich auch darauf einstellen. Also es gibt hier nicht das Patentrezept. 8 Jahre lang habe ich mit derselben Frau geschlafen. Also ich wusste genau die Punkte. Ich wusste genau, was funktioniert. Ja, und dann hast du das allererste Mal in deinem Leben mit einer anderen Frau Sex und bist super verunsichert, weil du denkst dir so, zum Beispiel, warum hat das jetzt nicht geklappt? Oder warum reagiert sie denn gar nicht darauf? Und dann lernst du. Dann fängst du an zu lernen und zu verstehen. Aber auch nicht nur eine Frau befriedigen, auch einfach selber, was finde ich denn schön? Plötzlich wurde ich anders angefasst. In meiner Ehe, wir waren beide das erste Mal zueinander, also wir kannten auch überhaupt keine anderen Sexualpartner. Und meine Affäre, das war ein Mensch, sie hat schon mehrere Männer gedatet. Also sie hatte, ganz einfach gesagt, Erfahrung. Das macht viel aus, wenn jemand sich wirklich mal hingesetzt hat und beschäftigt hat, einfach weiß, was auch funktionieren kann oder auch ein bisschen was ausprobieren kann. Das macht so, so viel aus. Mein Orgasmus war um Welten besser plötzlich. Ich als Mann kann wirklich schöne Orgasmen erleben. Und ich weiß auch, dass es unterschiedliche sind. Das ist natürlich von der Erregung abhängig. Das ist von der, tatsächlich mit der Person, mit der man einfach intim ist, abhängig. Es gibt nicht nur den Peak und dann ist es sofort wieder weg. Und Frauen, die erleben hier die Weltenfeuerwerke. Dieses Feuerwerk kannst du auch als Mann erleben, wenn du dich drauf einlässt. Wenn du einfach mal selber herausfindest, okay, was ist jetzt meine supersensible Zone? Da musst du mich weiter berühren oder so musst du mich genau weiter berühren im Moment des Orgasmus, dass ich das halt weiter so fühlen kann. Und das öffnet Welten, das öffnet Augen. Den intensivsten Orgasmus, den ich jemals im Leben mal hatte, er war oral. Und das war dann so gut stimuliert, dass ich Kribbeln in meinen Fingerspitzen und in meinen Fußspitzen hatte. Und auch so in meiner Bauch-Hüft-Gegend. Genau auch dieses Kribbeln kam. Und das Gefühl kannte ich ja gar nicht. Und als ich dann gekommen bin, unbeschreiblich. Wirklich die Finger, die Füße, der Bauch, alles hat so ein bisschen zusammengezogen, so extrem intensiv zusammengezogen und hat das aber so gehalten. Ewig, minutenlang hat sich das gehalten. Und ich habe mein Blut durch mich fließen spüren. Es war so, so komplett andere Welt von manchmal, wenn du dir so denkst, ich bin gekommen, das war jetzt eigentlich auch ziemlich umsonst alles, zu, du sitzt da, hast ein Feuerwerk, ein Blutfluss durch den Körper, du spürst jede einzelne Zelle und bist so vollkommen in Glückseligkeit schwebend. Das zum Thema, wie Männer auch kommen können. Das kann richtig gut sein, wenn man sich einfach mal damit beschäftigt und ja, die richtige Partnerin dazu hat.
Okay, Mehr von Pierre dann in den nächsten Liebestagebüchern. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn ihr eine Stunde Liebe live erleben möchtet. Am 16. November, da sind Anke und ich beim Funkhausfest im Deutschlandfunk in Köln dabei. Es wird auch eine kurze Live-Sendung geben, eine kurze Live-Liebe ab 14:30. In den Shownotes ist der Link, um sich für dieses Fest anzumelden. Das ist kostenlos, aber die Karten sind eben begrenzt, also schnell sein. Und dann könnten wir uns auch vielleicht persönlich kennenlernen. Ich bin Shanley Anwar und danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.